Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen und grüß Gott. Mein Name ist Waltraud Riedl, der Name ist ja schon ein paar Mal gefallen. Und ich bin hier eingeladen worden, zum Thema Esoterik Ihnen was zu erzählen, was zu mitzuteilen. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie da sind. Und vielen Dank, dass wir so eine tolle Technik, Unterstützung kriegen, weil es wird hier irgendwann an die Wand was geworfen und mit Blickkontakt wollen wir dann immer eins weiterschalten. Deswegen stehe ich auch hier, damit ich selber ein bisschen einen Blick drauf habe. Noch ein kleiner paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist ja Waltraud Riedl. Ich bin seit 2 Jahren im Haus Saron. Das ist ein christliches Gästehaus, Freizeithaus im Schwarzwald. Und dort bin ich zuständig für Programmarbeit. Ich habe solche Programme noch mitgebracht, die liegen draußen. Und dort haben wir also Angebote für Frauen, Wandertage, Pilgertage, was für Alleinstehende. Das ist so mein Ressort. Und von Beruf bin ich Sozialpädagogin. Das habe ich so Mitte 30 nochmal einen Schwenk gemacht und habe da auch sehr viel in Freizeitarbeit gearbeitet. Und ich habe im Zuge dessen eine Diplomarbeit schreiben sollen und müssen und dürfen. Und das war vor 20 Jahren ungefähr. Und da war das Thema Esoterik so richtig, kam so aus allen Ecken kam das raus, Esoterik. Und mein Schwerpunkt war damals Erwachsenenbildung. Und im Bereich der Erwachsenenbildung an die Volkshochschulen und Bücher und Kurse war das so richtig ein aktives Thema. Und ich habe mich dann gedacht, ja, das interessiert mich. Was steckt denn dahinter? Was wollen denn die Menschen da? Was suchen die? Was wird versprochen? Wie schon angekündigt, dieses Thema Esoterik ist ja ein wahnsinniger Dschungel auch. Man weiß auch gar nicht genau, was da alles so drin steckt. Und da wollte ich gerne mal für mich einfach mal mich damit beschäftigen, damit ich weiß, was kann man davon nehmen, wo sind Grenzen, wo wird es gefährlich, was ist vielleicht bloß aufgeblähte heiße Luft, mal da Licht reinzubringen für mich persönlich. Jetzt ist für mich natürlich spannend, in einer Dreiviertelstunde so ein Riesenfeld da eine Schneise reinzubringen. Aber wir werden es versuchen. Was mich jetzt interessiert, was interessiert Sie denn an dem Thema? Wer von Ihnen hat denn schon mal mit Esoterik zu tun gehabt? Da bitte ich einfach jetzt mal um ein Handzeichen. Okay. Waren Sie selber schon mal involviert, so weiter persönlich, oder kennen Sie jemand? Das lassen wir vielleicht mal dahingestellt. Also 5, 6 sagen, ich kenne mich. Sie kennen, Sie waren drin? Sie waren drin, genau. Oder Sie sind drin, oder wie auch immer. Nicht mehr, genau. Genau. Und die anderen, die sagen, ich weiß nicht so genau Bescheid, aber es ist mal spannend, so was drüber zu hören, oder? Die anderen haben eigentlich jetzt nicht so wissen nicht so ganz so viel, was sich drin da verbirgt. Ja, es ist eine schillernde Welt, faszinierende Begriffe. Es wird wahnsinnig viel versprochen in diesem Feld und es wird manchmal wird Neugier erzeugt und sagt, da gehen wir rein, oh, da wird mir was ganz Großes versprochen, großartige Techniken, ich kann mich weiter entfalten, ich kann als Mensch weiterkommen, ich komme zu einer größeren Persönlichkeitsentfaltung und für andere Menschen ist dieses Feld mit Furcht bedeckt und sagt, Hilfe, was kommt da auf mich zu, das macht mir Angst. Wir gucken jetzt die erste Folie an, um einfach so ein paar so Dinge, was man so Schlagworte, die man in diesem Bereich findet. Es geht da um Erleuchtung. Das Thema Spiritualität ist da ein großes Wort. Okkultismus. Transzendenz hört man immer wieder. Energie, was auch immer das ist, ist nicht die Energie, die aus der Stromdose kommt. Ist ja andere Energie gemeint. Reinkarnation kann man da antreffen, also die Wiedergeburt, dass wir Menschen nach dem Tod wiedergeboren werden. Es geht sehr viel ums Ich, mein Selbst entfalten, mich selber weiterbringen. Der Kosmos spielt eine Rolle und wir könnten die Liste jetzt weitermachen. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, was wir auf diesem Feld antreffen. Was da erstaunlich, was auch immer wieder auffällt in der Esoterik, es gibt eine religiöse Sprache in der Esoterik. Das mutet an wie so ein Glaubenskonstrukt. Und da darf man jetzt gleich mal das nächste, ein paar Beispiele für Sie, wo so religiöse Sprache, wo mir auf das andere fällt. Hier, die spirituellen Übungen weisen den Weg nach innen. Also es geht um irgendwas Spirituelles, um mein inneres Menschsein. Die Energien der Erzengel nutzen und bewusster werden. Also hier werden Erzengel kommen ins Gespräch. Es geht also, das sind auch Erzengel, können wir sonst aus der Bibel oder aus solche Zusammenhänge. Und die nutzen wir, damit wir einen Gewinn davon haben. Doch bitte einfach da lass das Bild, das ist super. Genau. Dann im Einklang mit den Kräften des Kosmos. Da werden wir Menschen in höhere Sphären gehoben zum Kosmos hin, zu den Kräften des Kosmos. Dann das nächste, zu wahrer Erkenntnis der Struktur des Gottesgeistes. Es geht auch wieder um Gott und dass wir Menschen Gott erkennen können. Sterben und Wiedergeburt, also es geht um Lebensthemen. Was kommt nach dem Tod? Wir kommen wieder. Ein bisschen banaler oder auch noch erhobener. In der Kochkunst kommt die Göttin zum Leser. Also wir kochen nicht nur, sondern das Kochen hat auch einen religiösen, einen göttlichen Aspekt. Durch Intuitionsschulung die eigenen geistigen Kräfte stärken. Also meine eigenen inneren Kräfte stärken. Hier kommen auch nochmal religiöse Themen zur Sprache. Die Kraft des Tieres anrufen. Man ruft etwas an, etwas Höheres und den großen Geist darum bitten. Es gibt eine höhere Macht, die bitte ich. Also es kommt religiös daher. Die nächste, sich der kosmischen Energie anvertrauen. Es geht darum, dass wir Menschen uns anvertrauen. Also es geht darum, ein religiöses Bedürfnis des Menschen, was Religiöses wird angesprochen. Genau. Wo treffen wir jetzt Esoterik? Ich weiß nicht, wo Sie schon mal esoterisch getroffen haben oder antreffen. Man trifft es in Buchläden. Esoterik ist ein riesiger Markt. Man kann im 2015 damit 25 Milliarden Euro verdienen. Ist ein riesiger Markt, auf dem Geld gemacht wird. Allein mit Büchern verdient man 500 Millionen. Das sind richtige Konsum- und Wirtschaftsmärkte. Und man beschäftigt sich. Zum Beispiel in der Zeit gibt es jetzt einen Artikel zum Thema 2013, Sehnsucht nach dem Selbst. Da wird in der Zeitschrift Die Zeit oder in der Zeitung sich mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt im September 2015 gab es eine Sendung im bayerischen Fernsehen, der Esoterikboom. Also es ist nach wie vor ein Thema, mit dem man viel verdienen kann. Und wenn man viel verdienen kann, dann sind auch viele Menschen einfach da dabei und sagen, ja, da gibt's was zu holen, ich erwarte mir was davon, ich verspreche mir was davon. Und jetzt ist die Frage, was verspricht denn da? Was finden wir auf diesem riesigen Markt? Hier habe ich Ihnen was hingetan, und zwar gibt es nicht nur Bücher, nicht nur Artikel, die man da kaufen kann, sondern es gibt auch Messen. Ende September wird in Stuttgart wieder eine große Messe sein. Esoteriktage zum Beispiel, das ist so ein Veranstalter. Und da kann man mal sehen, was man auf so einer Messe alles angeboten kriegt. Es gibt ganzheitliche Lebensberatung, geistige Heilmethoden. Also es geht um Vorträge, um Wissensvermittlung. Und da merkt man schon, geistige Heilmethoden ist interessant. Es ist nicht eine medizinische, naturwissenschaftliche Heilung, sondern geistige Heilmethoden. Dann gibt es da Produkte zu kaufen. Es gibt Aromaöle, Asiatika, es gibt Duftöle, Essenzen. Das ist jetzt bloß so ein kleiner Auszug oder man könnte da wahrscheinlich noch weiter gucken. Es tummelt sich unglaublich viel auf diesem Markt von Amulett bis Astrologie, von Zimmerbrunnen bis Kräutermischungen, also alles bunt durcheinander. Und genau so ist auch die Esoterik. Wir schauen jetzt das nächste Bild an. Ist wie so ein bunter Kessel. Wenn man dieses Esoterikfeld, so wie man das in den Buchläden in der Öffentlichkeit sieht, dann gibt es da Dinge, da findet man Feng Shui, das kommt aus dem Asiatischen, Hildegard von Bingen-Themen, Pyramidenenergie, Channeling, Bachblüten, Mandala, viele Begriffe, die uns eigentlich so geschwind, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was verbirgt sich dahinter. Das alles trifft man auf so einer Esoterikmesse oder in den Büchern. Das alles gehört mit dazu zu diesem Feld. Und wenn wir jetzt gucken, woher kommen die Dinge denn? Aus welchen Quellen stammen die? Dann kann man da zum Beispiel entdecken, man findet was, das so christlich anmutet. Man kann da einen Rosenkranz vielleicht finden. Hildegard von Bingen können wir aus christlichen Zusammenhängen. Man findet vielleicht auch andere christliche Symbole, vielleicht ein Kreuz, vielleicht ein Engel, wo man sagt, okay, das kommt mir bekannt vor. Aber wenn Sie später noch den Vortrag weiterhören, werden wir merken, es ist etwas anderes. Aber es kommt, man nimmt sich da was raus. Oder es kommt auch aus dem Judentum holt man sich was, zum Beispiel die Kabbala ist eine unglaubliche Wissenschaft, die sich mit Zahlen und Symbolen beschäftigt. Man holt sich aus dem was, man holt aus dem Islam irgendwas, man holt auch aus asiatischen Religionen was, zum Beispiel Feng Shui, Qigong, Tai Chi. Das kommt aus dem asiatischen Raum. Da holt man sich auch irgendwas, Klangschalen oder sowas, was aus diesem Bereich kommt. Man kann auch aus der Volksmagie, aus altem Volkswissen, aus Kräuterweisheiten, Mondlehre, auch da kommen Dinge. Aus Kräuterweisheiten, aus Hexenzauber, was man so früher als Hexen bezeichnet hat, Kräutermischungen und so weiter. Volksmagie, da kommt einiges her. Oder noch eine andere Quelle, man kann von Naturreligionen, von den Indianern, Traumfänger, das, was ich vorhin gelesen habe, die Kraft des Tieres anrufen und den großen Geist, das kommt so aus der indianischen Religion. Oder aus Afrika. Oder es gibt auch andere Philosophie oder andere Geheimkulte, geheime Orten, wo wir eigentlich gar keinen Zugang haben, wo es geheimes Wissen gibt, da wird es auch gespeist. Was jetzt daran spannend ist, was auch Kritiker sagen, man holt aus diesen Religionen, aus diesen Wissensgebäuden, aus diesen Glaubensanschauungen Dinge heraus, die dem modernen Menschen oder uns oder dem Esoterikkunden, sage ich mal, nützlich erscheinen. Man holt sich das raus, was mir gefällt, ohne das gesamte Gedankenkonstrukt, was sich eigentlich dahinter verbirgt, mitnimmt. Wenn jetzt da solche christlich anmutende Dinge dabei sind, dann nimmt man aber nicht den gesamten Glaubensinhalt des Christentums. Wenn jetzt aus dem Judentum Dinge dabei sind, nimmt man nicht das, was da sonst dazu gehört. Wenn aus dem Asiatischen was kommt, dann nimmt man das, was mir gefällt, aber nicht den gesamten Komplex, der dahinter steht. Zum Beispiel das Feng Shui da. Bloß um ein Beispiel zu nehmen, es gibt so eine Feng Shui-Spirale oder Feng Shui ordnet die Dinge im Raum, wie man das gestaltet oder wie man sein Leben organisiert. Man nimmt zum Beispiel eine Spirale und sagt, wenn ich die drehe und die berühre, dann gibt's gute Schwingungen in meinem Haus und dann kommt das Glück zu mir und ich drehe an der und ich die gute Atmosphäre, die gute Luft, die guten Geister oder so sind bei mir. Es kommt aber diese Feng Shui-Tradition aus dem Chinesischen und dahinter verbirgt sich ein ganzer Glaubenskonstrukt von Geisterwesen, von guten Geistern, von bösen Geistern, von Dämonen. Und die Menschen haben auch Furcht vor diesen bösen Geistern. Aber dieses ganze Konstrukt wird nicht übernommen, sondern nur ein Teil, der mir nützlich ist. Oder was Sie hier auch noch finden, Channeling, das ist auch so eine Praktik oder eine Methode oder eine Art. Da gibt es Medien, Menschen, die Kontakt aufnehmen können zu Geisteswesen, zu Verstorbenen, zu Wesen, die außerhalb unserer irdischen Existenz sind. Wenn man das macht, ist es eine christlich betrachtet gefährliche Sache, mit Geistern Kontakt aufzunehmen, die außerhalb unserer Sphäre sind. Man macht oft ein Spiel draus, man möchte gerne die Energie von anderen haben, um selber stärker und größer zu werden, aber was da dran an Gefahr oder an Vorsichtsmaßnahmen geboten sind oder sagt, auf was lasse ich mich drauf ein, das wird oft nicht thematisiert. Oder Tarot, wenn man mit Tarotkarten, das ist auch so eine Methode, oder andere, Zukunftsdeutung, ich möchte wissen, was in der Zukunft auf mich zukommt. Man nimmt einen Teil, der mir gefällt, aber das, was mir nicht gefällt oder das ganze Konstrukt, was dahinter steckt, das kenne ich gar nicht. Und da sagen Kritiker und Kenner, das geht eigentlich so nicht. Entweder nehme ich das eine und dann nehme ich es ganz oder ich kann nicht bloß rauspuzzeln. Und das ist der Markt auch in der Esoterik, dass der moderne Mensch wie so ein Selbstbedienungsladen in den Religionen der Welt rumläuft und sagt, das könnte mir gefallen und von dem nehme ich mal was und von dem nehme ich was. Ist also, wenn man es kritisch betrachtet, eine Selbstmade-Religion. Ich nehme das, was mir gefällt. Und wenn man jetzt mal guckt, was bei der Esoterik, was da für eine Glaubenswelt, für eine Glaubensvorstellung oder für eine Sicht der Welt, für eine Sicht von Gott und von einer Sicht für den Menschen dahinter steckt. Und wenn man das vergleicht, wie wir Christen das sehen, dann kann man da einige Unterschiede sehen. Und das möchte ich mit Ihnen einfach ein paar Dinge angucken, dass man immer so ein bisschen guckt, was von Glaubensvorstellung, was für eine Vorstellung von Welt und Kosmos und Gott und Mensch steckt da dahinter. In der esoterischen Gedankenwelt ist Natur und Kosmos das Göttliche. Alles ist göttlich. Das Göttliche ist in jedem Stein, in der Pflanze, in dem Licht, in den Strahlen. Alles ist göttlich. Im christlichen, biblischen ist der Mensch noch ein Klick. Ist Gott und der Mensch verschieden? Gott und der Mensch, Gott und die Schöpfung sind unterschiedlich. Das verschmilzt nicht. Es ist etwas anderes. Es ist etwas, was auch getrennt ist. Wenn man die Esoterik nochmal an den nächsten Punkt. Gott ist Energie. Gott ist Geist. Gott ist System. Gott ist also ein Etwas, ein nebulöses Etwas, eine Energie, ein Geist. Im christlichen, biblischen ist Gott eine Person. Gott ist ein Gegenüber zu uns Menschen. Gott möchte mit uns ins Gespräch kommen. Gott hat uns geschaffen als Gegenüber. Das ist ein Unterschied. In der esoterischen Weltanschauung gibt's keinen Anfang und kein Ende. Es ist ein immer wieder sich wiederholender Kreis. Das zeigt sich auch in denen, wenn es dann drum geht um Wiedergeburt und Reinkarnation. Es ist ohne Anfang und Ende. Es geht im Kreis rum. Im christlichen, biblischen gibt's sowohl für diese Welt eine Schöpfung und es gibt ein Ende. Und es gibt auch für unser jedes individuelles Leben ein Geschaffenwerden. Das wird im Psalm 139 deutlich gesagt. Gott sieht uns schon, wenn wir bereitet werden im Mutterleib. Wir sind geschaffen als Individuum. Und unser Leben hat ein Ende. Und dann werden wir Verantwortung geben müssen für das, was wir gelebt haben. Für dieses Leben. Das ist ein Unterschied. Dann ist in der esoterischen Weltanschauung das so, der Mensch vervollkommnet sich selber. Er macht Methoden, Praktiken, er nimmt die richtigen Öle, die richtigen Methoden. Aus dem ganzen bunten Kessel, der da vorhin auf dem Bild war, nimmt er etwas und vervollkommnet sich selbst zum Göttlichen. Im christlichen, biblischen ist es, der Mensch ist erlösungsbedürftig. Wir schaffen es nicht, aber Gott hat in Christus alles für uns getan. Das ist ein Unterschied. Und darauf dürfen wir uns auch freuen und sagen, wir sind erlöst. Aber das ist ein Unterschied in diesen Weltanschauungen und wie man die Welt sieht. Nächster Punkt. Im Esoterischen gibt es auch so einen Begriff von Karma oder Schicksal. Das kommt so aus den asiatischen Religionen. Es gibt etwas, was in dieser Welt ich vollenden soll. Und dem kann ich eigentlich auch kaum entkommen. Und das wird so kommen und das Schicksal habe ich zu tragen. Im christlich-biblischen sieht es so aus, ich habe eine Verantwortung für mein Leben und Gott ruft mich auch, nimmt mich in Verantwortung. Und es gibt auch das Thema von Schuld. Ich kann versagen, aber die Schuld wird vergeben. Aber bin nicht Opfer meines Schicksals, sondern ich kann mitgestalten. Noch ein weiterer unterschiedlicher Punkt. Wenn man jetzt an das Karma denkt, dann heißt es auch in der Konsequenz, ich darf einem anderen Menschen gar nicht irgendwie helfen. Ich darf gar nicht in sein Leben eingreifen, weil der muss ja sein Schicksal erfüllen. Und im christlich-biblischen haben wir das Thema Nächstenliebe. Ich bin schon aufgefordert, auch mich um den Nächsten zu kümmern. Und ein weiteres, im Esoterischen dreht sich sehr um mich, um meine Vervollkommnung, um mein Selbst und um mich. Im biblisch-christlichen haben wir so einen Dreiklang. Es gibt Gott, es gibt mich und es gibt den Nächsten. Das, was Jesus auch in dem größten Gebot, als er gefragt wird, was ist denn das größte Gebot, dann sagt Jesus, liebe Gott und liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst, wie dich selbst. Also da gibt es diesen Dreiklang. Und noch ein letzter, in der Esoterik geht es um Wissen und Methode. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Ich muss das Richtige, ich übertreibe jetzt ein bisschen überspitzt, die richtige Methode richtig drehen an der Spirale, die richtigen Geister befragen. Ich muss wissen, wie ich das mache, dann kann ich mich selber vervollkommnen. Bei Gott und im christlichen Glauben, der Bibel geht es um was anderes, es geht nämlich um Glaube und Beziehung. Gott lädt uns ein, dass wir mit ihm in Verbindung treten. Er will nicht, dass wir methodisch beten und sagen, ich habe jetzt 10 Vater unser gebetet, also kann ich einen Haken dahinter machen, sondern Gott will mit uns ins Gespräch kommen. Gott will mit uns in Beziehung sein. Gott will mit uns unterwegs sein. Gott will nicht eine Methode, dass wir methodisch das im Griff haben, sondern Gott will unser Herz und Gott will eine Glaubensbeziehung. Da gibt es auch nochmal, wenn man genau hinguckt, ein großer Unterschied zur Esoterik. Was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, Ihnen zu sagen, es gibt einen Kernesoterik und eine Gebrauchsesoterik, so sage ich. Die Kernesoterik ist das, wo Vertreter wirklich tief in die Materie einsteigen. Ich habe es Ihnen vorhin mit dem bunten Kessel gezeigt. Die Gebrauchsesoterik, die nimmt aus allem ein bisschen das, was sie mag. Aber die Kernesoterik, wenn so Menschen tief reingehen, die beschäftigen sich wirklich tief und gehen tief in diese Gedankenkonstrukte rein. Da gibt's dann Einweihungsrituale, geheimes Wissen, Geheimbünde. Und es ist dann eine Lehre, die nicht so schnell auf den Markt kommt, mindestens nicht in Buchladen. Wo also wirklich Menschen auch lang brauchen, bis sie drin sind und die dann auch tiefer darin verwurzelt sind. Und diese Kernesoterik, die hat dann oft auch wirklich den Anspruch, einen Heilsweg aufzuzeigen. Und die nimmt die Menschen natürlich noch tiefer gefangen. Und die gehen dann zum Beispiel in ein so ein Konstrukt tief rein, in die Kabbala zum Beispiel. Das ist eine Wissenschaft für sich. Oder in diese anderen Religionen. Also das ist etwas, über das spreche ich jetzt eigentlich nicht so, sondern ich spreche jetzt mehr über diese Gebrauchsesoterik, so wie wir die halt im tagtäglichen Leben antreffen können. Und bei dieser Gebrauchsesoterik, da geht es auch eben darum, Geschäfte zu machen. Und ich habe so auf dem nächsten Bild Ihnen noch zwei Zeitschriften mitgebracht. So sieht das ungefähr auch aus. Das hat so vom Design her so esoterisch auch so ein bisschen asiatisch mit so Symbolen, mit so verspielten Bildern. Es kommt auch ganz anders her, nicht so klar strukturiert. Und da gibt's jetzt seit 2010 auf dem Zeitschriftenmarkt auch eine Zeitschrift extra, eine esoterische Happiness. Es gibt auch eine andere Herzstück, heißt die. Also es kommt, der Markt ist da. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, der Kunde puzzelt sich so sein Glaubenssystem zusammen, was ihm gefällt. Und es geht da auf diesem Markt viel um Gesundheit. Wie werde ich gesund? Es geht viel um Zukunft. Was kann ich sagen über meine Zukunft? Was kommt auf mich zu? Und um Lebensberatung. Wie werde ich denn mit den Problemen meines Lebens fertig? Wenn meine Familie nicht so funktioniert, wenn ich an meinem Beruf nicht klarkomme, wenn ich Ängste habe, wenn mich was umtreibt, wie gehe ich damit um? Da kommt die Esoterik und bietet Probleme an, Lösungen an oder Antworten. Und es ist so ein Pseudoglaube. Der kommt religiös daher, aber es ist kein System, wo mir von außen einer sagt, so geht's, sondern ich puzzle, wie im Selbstbedienungsladen, mir zusammen, was mir gefällt. Und wenn man jetzt die Wirkweisen der Esoterik nochmal anguckt, dann habe ich für mich so Stufen entdeckt oder mal rausgenommen, dann sieht man, dass manches so auf dieser körperlich-psychischen, sinnlichen Ebene daherkommt. Es werden mit Düften, mit Farben, mit Licht, mit Ölen, mit Massagen, vielleicht auch mit Qigong, das sind so körperliche Bewegungen, es wird sinnliche Erfahrungen des Menschen angesprochen. Was ich mit meinen fünf Sinne riechen, hören, mit Musik, mit Klangschalen, mit Bewegung, mit so achtsamer Bewegung, nicht der Leistungssport, sondern der Entspannungssport. Ich mache langsame Bewegung, ich atme langsam. Das sind Methoden, die unsere körperliche Ebene ansprechen. Das wird angesprochen, da wollen wir nachher nochmal genauer hingucken, aber das wird angesprochen. Das ist so die erste Wirkungsebene, auf der würde ich sagen, das sind körperliche Wirkungen, die gibt's einfach. Die zweite Ebene, da wo man dann ein bisschen kritischer hingucken müsste, wenn mit diesen Dingen sinndeutende Dinge verbunden werden, wenn das identitätsstiftend wird. Es ist nicht mehr der Duft, sondern es ist ein heilender Duft, es ist ein wegweisender Duft, es ist ein göttlicher Duft. Wenn mit diesen sinnlichen Wahrnehmungen dann mehr verbunden wird, wenn das meinem Selbstwert eine Bedeutung gibt oder wenn das mystische Erfahrungen reingeht, dann sage ich, okay, da verlässt man eigentlich die Ebene dessen, was einfach psychisch, körperlich wirkt. Und die dritte Ebene, wenn es dann noch die Thema Transzendenz, Geister und Göttliches anspricht, da verlässt es im Grunde jegliche Wissenschaftlichkeit, da geht es in ein Glaubenssystem über. Da ist es nicht mehr das Öl und der Duft und die Bewegung, sondern da ist es ein Heilsweg. Und wenn man diese drei Ebenen im Blick hat, dann kann man manches von diesen Dingen, die da angeboten werden, einfach auch nochmal kritischer angucken. Jetzt schauen wir mal die nächste Bild nochmal. Wenn man da jetzt nochmal so die Angebote von so einer Esoterikmesse anguckt, ich habe in Rot hier rausgehoben, wo einfach diese Dinge angeboten werden, die so ein Aromaöl, das duftet. Ich liebe Fliederduft und ein anderer liebt Lebkuchenduft und ein anderer erinnert sich bei Rosenduft an irgendwas. Das funktioniert halt. Und wenn ich an einer Müllkippe vorbeikomme, dann werden andere Gefühle in mir geweckt, als wenn ich am Rosenbeet vorbeikomme. Es funktioniert. Und wenn ich heimkomme und einer hat einen leckeren Kuchen gebacken und der duftet, das ist anders, als wenn ich gerade den Mülleimer raustrage. Es ist einfach etwas, was funktioniert. Duftöle, Duftlampen, es funktioniert. Essenzen sind einfach Substanzen. Himalaya-Salz ist ein Salz, das ist unbelastet, da hat es andere Mineralien drin als in unserem herkömmlichen Salz. Kräutermischungen, ja, Kräuter wirken. Kräuter gibt's und da haben wir vielleicht zu wenig Wissen, wir wissen zu wenig über Kräuter. Wir greifen vielleicht schnell zu einer Tablette, aber da gibt's noch manches, was man lernen könnte. Naturkosmetik, okay, da kann man nichts dagegen sagen. Räucherwerk, Thema Duft. Vegetarische Spezialitäten, Weihrauch, Zimmerbrunnen. Ein Geräusch von Wasser, unsere Ohren, ein sinnliches Wahrnehmung, Wasserrauschen beruhigt, Wasserrauschen gibt auch ein gutes Entspannungsgefühl. Soweit zu den sinnlichen Wahrnehmungen, zu den körperlich sinnlichen Wahrnehmungen. Aber jetzt habe ich ein paar grüne Dinge rausgehoben. Spannend wird's, wenn es nicht mehr Duftöle sind, sondern magische Öle. Da kommt man in die nächste Stufe. Es ist nicht mehr ein Öl, sondern es ist ein magisches Öl. Diesem Öl wird eine Wirkung zugeschrieben, wo man sagen kann, das Öl hat die Wirkung nicht. Das Öl kann gut tun auf der Haut, es kann auch heilend sein, es kann wohltun, aber magisches Öl, das ist eine andere Stufe. Oder Steinheilkunde, wenn man Edelsteinschmuck hat, wenn aber die Steine zur Heilkunde werden, da wird's dann eine andere Stufe. Wenn das nicht mehr Essenzen sind, sondern Lichtwesen-Essenzen, da kriegt es eine andere Stufe. Und ich denke, Sie spüren schon Unterschied. Manches von den Dingen, die da gibt, kann ich sagen, ja, ich kann mir Duftöl nehmen, ich kann auch eine schöne Kerze aufstellen. Aber welche Bedeutung gebe ich dem? Da unterscheidet sich's. Und die Esoterik ist heute anzutreffen in dem Bereich Religion, Spiritualität, Wellness. Da, in der Schnittmenge findet man heute die Esoterik. Ich finde es auch noch spannend, ein kleiner Blick mit Ihnen. Warum findet Esoterik so einen Zulauf? Warum kann man damit 25 Milliarden Euro verdienen? Das heißt ja, es gibt Menschen, denen das was gibt. Menschen, die dafür Geld ausgeben. Warum ist es so interessant? Haben Sie eine Idee? Ein, zwei Ideen?
Also ich finde, Glaube, weil ich Rabenglaube
ja. Der Schmidt, ja. Ja, ja. Ohne, genau, ist mit, also eine Ursache, die Menschen heute in unserer Zeit, wir sagen Säkularisierung, die Kirche und der Glaube, er ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch da. Also die politischen, wirtschaftlichen Lebensentscheidungen werden oft ohne Glaube getroffen. Glaube ist Privatsache. Aber der Mensch braucht oder sucht einen Halt. Er ist ein religiöses Wesen. Er sucht, in dem Ganzen sieht man auch Menschen suchen nach Gott. Sie suchen nach einer Antwort. Es ist zu trocken, das Leben ohne Gott und nur auf den Verstand und nur auf mich geworfen. Also da ist eine Ursache, weil der Religion und der Glaube im Grunde an den Rand gedrängt ist. Das ist Privatsache. Das ist so eine Ursache. Eine andere Ursache ist auch noch die viel diskutierten Werte. Wir haben in unserer Welt, wir sind erzogen mit bestimmten Werten, Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung, Familienwerte, man hält zusammen, solche Dinge. Man ist fleißig, man ist verlässlich, man ist vertrauend, man ist ehrlich. Und schon allein Buchtitel wie Der Ehrliche ist der Dumme, da merkt man, dass solche Werte fraglich sind oder dass das Leben manchmal nach anderen Spielregeln läuft. Oder das Lied man muss nur ein Schwein sein und gemein sein. Auch das Lied, man lacht darüber, aber das zeigt im Grunde der Wert Ehrlichkeit, mit dem kommst du heute nicht mehr weit. Und das ist auch so ein Punkt, die Menschen haben, wissen nicht mehr, wie funktioniert das Leben überhaupt. Ehrlich sein, da bin ich doch blöd. Und so. Aber sie haben keine Werte. Und das, was wir Christen, da ist jetzt mal für mich einfach auch so, wir haben die 10 Gebote. Das sind Richtlinien, wo man sagt, so hat Gott gesagt, so funktioniert's. Aber der Mensch, der keinen Glauben hat, der muss selber rausfinden, wie funktioniert's. Und damit ist er oft auch überfordert. Die Traditionen verlieren. Früher hat man gesagt, man feiert in der Familie Weihnachten oder man macht das und das. Das ist einfach so. Das ist heute nicht mehr so. Der Mensch muss selber entscheiden, was er will. Und er hat keine Hilfe. Und der Mensch ist seines Glückes Schmied. Er ist selber, kann er machen, was er will, aber ist dann auch allein, wenn es schief geht. Und das sind solche Hintergründe, wo man sagt, auf so einem Nährboden kann sowas auch wachsen, weil die Menschen wollen irgendwo an einem göttlichen Wesen. Sie glauben, da gibt's eine andere Macht. Sie wollen Anschluss haben. Und sie wollen auch Lebenshilfe sagen und sagen, ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Ich brauche eine Antwort. Und man kann auch beobachten, dass so die Esoterik kommt in Wellen und die kam Anfang des Jahrhunderts. Sie kam im Zweiten Weltkrieg um diese Zeit und sie kam wieder in die 80er Jahre. Also immer wenn Zeiten sind, wo ein bisschen das Leben unsicher wird. Im Moment haben wir viele Themen, Klimawandel, Erdzerstörung, Finanzkrise, Ost-West-Konflikte und so weiter, wo einfach das, was trägt, was verlässlich war, nicht mehr da ist. Und da suchten die Menschen Antwort. Und die Esoterik gibt ihnen anscheinend Antwort. Das finde ich auch nochmal bemerkenswert, dass man sagt, die suchen den Menschen, die suchen der Antwort, sie wollen was. Das ist für uns Christen dann einfach auch eine Herausforderung, sagen, was können wir dazu sagen? Und da jetzt nochmal die Frage, was bietet denn die Esoterik dem modernen Menschen? Da würde ich gerne nochmal gerade, das haben wir schon mal angesprochen, die Esoterik bietet also diesem Menschen, der in unserer Zeit so vernünftig sein soll, so immer so rational sein soll, der immer funktionieren soll und immer leisten soll und immer stark sein soll. Das sind so die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und da kommt die Esoterik und sagt, bringt körperliche, sinnliche Erfahrungen, bringt gefühlsmäßige Erlebnisse. Da haben wir zum Beispiel die Meditation. Da heißt, ich kann einmal in mich gehen und zur Ruhe kommen. Es bringt Entspannung, es bringt Düfte, es bringt Musik und Klangschalen, bringt Bewegungen, die wohltun, mit Massagen. Ein Feuerlauf, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz extremer Erlebnis. Qigong sind solche entspannende Bewegungen. Auf dieser Ebene bringt es dem Menschen etwas, wo er sagt, ich bin nicht nur ein rational funktionierendes Wesen, da gibt es auch noch mehr. Das ist also durchaus ein Angebot, wo man sagt, ja, das verstehe ich, dass Menschen darauf zugreifen. Dann bringt Esoterik in der nächsten Stufe auch nochmal eine Orientierung, eine Stärkung des Selbstbewusstseins. Esoterik gibt mir also eine Antwort, was hat mein Leben hier auf dieser Welt für einen Sinn? Reinkarnation. Ich habe hier eine Aufgabe zu bewältigen, dann sterbe ich und dann komme ich wieder. Interessanterweise waren die Menschen, die sich erinnern, dass sie früher mal schon gelebt haben, die erinnern sich, dass sie ein Pharao waren oder irgend sonst ein Wichtiger. Aber man hat noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin da in der Pestzeit gelebt und bin da gestorben und ich war Leibeigener oder ich war Sklave. Sie erinnern sich immer nur an die tollen Sachen. Einfach mal so als Randbemerkung. Aber das bringt natürlich dem Menschen eine Aufwertung. Ich bin was, ich bin wer. Wenn der Mensch sagt, ich habe ein höheres Selbst, ich bin ein energetisches, ein göttliches Wesen, wow, ich bin nicht mehr da am Fließband oder ich bin nicht mehr sonst, ich bin mehr, das tut gut. Das Thema Heil und Heilung und für mein Leben gibt es einen gottkosmischen Plan, wow, das bringt die Esoterik, es ist ja, ist was. Oder als nächstes, die Esoterik bringt auch eben Entscheidungshilfen, Lebenshilfen. Mit einem Horoskop sagt mir irgendeiner, das wird morgen sein, entscheide dich so. Mit einem Pendel kann ich auspendeln, ja oder nein. Ich muss nicht mehr selber die Entscheidung treffen, ich muss nicht mehr selber überlegen. Da nimmt mir jemand die Verantwortung ab. Es ist auch bequem. mit dem Tarot, wenn mir einer die Karten legt, dann muss ich nicht mehr selber entscheiden und die Verantwortung nehmen. Ja, Bachblüten. Bachblüten ist eine medizinische Geschichte, hat aber auch manchmal so andere Aspekte. Ich habe da auch gelesen bei Bachblüten, wenn ihr Kind, ihr Teenager rebellisch ist und nicht mehr tut, was sie wollen, dann nehmen sie doch die Bachblüte sowieso und sowieso. Die sind Lebenshilfen, da weiß ich dann, wie es funktioniert. Mit Magie, wenn ich an der Spirale drehe, dann gelingt's. Dann weiß ich, wie es geht. Also das sind Angebote von der Esoterik, die auf den Nährboden fallen. Wenn man jetzt aber fragt, was für Gefahren stecken da dahinter? Ich möchte einfach nur ein paar Beispiele nehmen. Aus der Fülle kann man jetzt nicht alles aufzeigen, das würde den Rahmen sprengen, aber doch ein paar Dinge, wo man sagt, okay, um sie einfach mal mitzunehmen, was da passieren kann. Wenn man auf der Ebene Farben, Licht, Bewegung, Düfte, Steine bleibt, dann kann man sagen, das sind psychologische, körperliche Wirkungen. Unser Nervensystem funktioniert. Die Licht- und Duftreize kommen im Gehirn an und machen etwas. Das ist an und für sich etwas Gutes, etwas Hilfreiches, was uns auch hilft. Und es gibt auch manche Christen, die nehmen sich das, wenn sie stille Zeit machen, nehmen sie sich einen ruhigen Ort, zünden eine Kerze an oder stellen sich ein Symbol auf, ein Kreuz, weil sie sagen, ich will auch meinem Auge, auch nicht nur lesen und mit dem Verstand, sondern ich will auch mit meinem Auge mir einen Ruhepol schaffen, um mich zu konzentrieren zu können. Also da muss man sagen, diese Dinge sind an und für sich noch einmal neutral. Es ist nur die Frage, wozu nutze ich die? Welche Tür, zu was tue ich mir damit eine Tür auf? Ein anderes Thema, diese Feng Shui-Spirale, die ich Ihnen auch schon gezeigt habe, oder andere Dinge, wo es um magisches Tun handelt. Wenn ich das tue, dann kommt das Glück zu mir. Wenn ich das nicht tue, dann Vorsicht, kommt das Unglück. Bei der schwarzen Katze ist es etwas, was ich nicht tue, aber bei diesen anderen, wenn ich das tue, wenn ich das Gebet spreche, wenn ich dieses Ritual vollziehe, dann gelingt es. Wenn ich es nicht tue, dann wird mir was Schädliches passieren. Hier gibt's einfach auch, der Mensch macht sich abhängig von Handlungen und es kann zu Zwangsgedanken führen. Der Mensch, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, was passiert dann? Der Mensch wird abhängig von solchen Dingen und ist nicht frei, frei in seiner Entscheidung. Es kann zu psychischen Veränderungen führen, zu Unfreiheit. Und der Mensch übernimmt nicht mehr die Verantwortung für sein eigenes Handeln, sondern er nimmt nur noch, ich drehe dieses, ich mache dieses und dann bin ich frei von meiner Verantwortung. Wenn ich da die Bibel befrage, dann will Gott, dass wir Menschen frei sind. Wir sollen nicht an solche mechanischen Dinge, dass wir Handlungen tun, gebunden sein. Das ist auch so ein Thema zum Thema Rosenkranz oder sowas. Es ist nicht, dass ich das alles abbete und damit oder 10 Vater unser. Das ist es nicht, sondern Gott will Beziehung. Gott will, dass wir frei sind. Aber mit diesen magischen Handlungen, die man da findet auf diesem Feld, macht der Mensch sich unfrei. Eine Gefahr bei dem Channeling, das ich auch schon angesprochen habe, wo man Kontakt aufnimmt zu Geistern, zu Wesen aus der anderen Welt, zu Verstorbenen, zu Meistern. Da gibt es Menschen, die sind Kanäle, Medien, die öffnen den Kontakt und da ist es nochmal eine ganz andere Gefahr dahinter. Man nimmt Kontakt auf zu anderen Geistern. Die Bibel sagt, es gibt eine andere Welt, es gibt andere Geister. Und Gott hat auch ganz klar gesagt, ich möchte Ihnen einfach das zitieren aus dem 5. Mose 18, Vers 9, wer es nachlesen möchte, 5. Mose 18, Vers 9, da sagt er zu seinem Volk, das aus Ägypten rauskommt und er führt es ihn nach Kanaan, in ein anderes Land, wo auch Menschen und Kulturen und Götter sind. Da sagt er, und wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Und da ist für mich nochmal, da sagt Gott ganz klar, der Kontakt zu Geistern in der anderen Welt, das will ich nicht. Zauberei, das will ich nicht. Wahrsagerei und Hellseherei, das will ich nicht, weil ich will, dass ihr frei seid. Und da finde ich auch nochmal ganz toll, bei den 10 Gebote steht dran, ich habe euch aus Ägypten geführt, ich habe euch frei gemacht, darum werdet ihr nicht stehlen, darum werdet ihr, so kann man es auch übersetzen, nicht du musst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht, sondern ich habe euch frei gemacht und ich habe euch in eine andere Lebensordnung gestellt. Und es gibt in der Literatur viele Beispiele, der Goethes Faust wird erzählt, was passiert, wenn ein Mensch mit den Geistern der anderen Welt in Kontakt tritt. Oder das kalte Herz, eine Sage aus dem Schwarzwald. Was passiert, wenn ein Mensch mit den Geistern aus der anderen Welt in Kontakt tritt? Es ist schädlich für den Menschen, weil die Geister einen Preis fordern für das, was sie dem Menschen geben. Und da sagt Gott ganz klar nein. Das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sage, da kann ich nicht mitgehen. Bei den Farben und Düfte und sonstige Sachen denke ich, ja, das ist was, das ist, da kann ich mit, da kann ich auch nachdenken, da kann manches noch sinnvoll und nützlich sein. Aber hier ist eine Grenze, die will ich nicht überschreiten. Und das ist Wahrsagerei, Zukunftsdeuterei, will Gott nicht. Tarot oder Pendeln oder zur Wahrsagerei, weil auch da Dinge passieren. Manches auf diesem Gebiet ist auch Hokuspokus oder Humbug oder die Wahrsager, die sind, haben manchmal auch nicht den Draht zur anderen Welt. Manche können einfach nur gut in der Gestik und der Mimik lesen und sehen, wovor hat der Mensch Angst. Die haben unglaubliche Beobachter, wie ein Mensch auftritt, welche Fragen er stellt und wenn die mit Gespräch und mit Frage und Antwort und mit guter Beobachtung, dann können die den Menschen auch etwas suggerieren, etwas manipulieren, etwas sagen. Das hat manchmal noch gar nichts mit der anderen Welt zu tun. Die sind einfach gute Menschenkenner. Was aber bei dem Menschen, der da hingeht, passiert, ist, dass er sich in Abhängigkeit begibt. Er sagt, dieser Mensch hat mir doch gesagt, das wird passieren. Er gibt sich in Abhängigkeit. Er ist nicht mehr frei, sondern er bindet sich. Und er wird das nächste Mal, wenn er eine Entscheidung trifft, wieder irgendwo hingehen und jemand fragen. Und damit gibt der Mensch etwas von seiner Freiheit auf. Und das will Gott auch nicht. Also nur so ein Gefühl, dass Sie mal hingucken. Man muss da auf diesem Gebiet genau hingucken, um was geht's letztlich. Und was für einen Schaden erleidet der Mensch auch, der da in diesem Gebiet drin ist. Und aus christlicher Sicht möchte ich einfach zu dem Thema Esoterik, ist mir wichtig, Folgendes einfach zu sagen. Die Erlösung ist vollbracht in Jesus Christus. Wir dürfen, wenn wir an Jesus Christus glauben und Ja zu ihm sagen, wissen, ich bin Gottes Kind. Gott ist auf meiner Seite. Was Größeres gibt's nicht. Natürlich geht's auch darum, in diesem Glauben zu wachsen und zu reifen und nicht stehen zu bleiben, sondern in meinem Alltag das zu praktizieren. Und da werde ich lernen und üben und dranbleiben. Aber die Grundlagen sind gelegt. Ich bin durch Jesus Christus Gottes Kind. Und da brauche ich niemanden zu bemühen, der mir sagt, du bist reinkarniert und du bist ein göttliches Wesenskern ist in dir. Gott hat alles getan, er hat mich geschaffen, geliebt, erlöst. Und Gott will Beziehung zu uns. Er will nicht, dass wir eine Methode absolvieren, sondern er will mit uns im Gespräch sein. Was ist das für eine große Einladung? Gott will Beziehung. wenn man den Psalm 23 anguckt, mein Hirte, der mitgeht auf die grünen Auen und durch die tiefen Täler, der am Ende einen Tisch hat und der bei mir sein wird. Unglaublich. Wenn wir uns auf das besinnen und da nachforschen. Und das andere ist auch, Gott zieht auch, wie ich gesagt habe mit dem Mose-Text, Gott zieht klare Grenzen. Er sagt, da setze ich eine Grenze und da geht nicht drüber. Weil da verlasst ihr das, was euer geschöpfliches, euer irdisches Sein ist. Da geht er nicht drüber, diese Welt und dieses ist euch für euch tabu. Und diese Grenzen einfach auch zu respektieren und zu achten und zu sagen, Gott, das sind die Grenzen, die hast du mir gesetzt, die will ich akzeptieren. Ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist, wie können wir aber als Christen oder so auch Menschen begegnen, die mit esoterischen Themen zu tun haben, die esoterisch interessiert sind. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Punkte hier noch mitgeben. Der erste Punkt kommt, oder kommt, ja. Also ich glaube, das erste ist, wenn wir mit so Menschen ins Gespräch kommen, mal verstehen, einfach mal wahrnehmen und sagen, Mensch, das sind suchende Menschen, verstehen, was dahinter steckt, für eine Sehnsucht. Vielleicht sich das auch erklären lassen und sagen, was für Nöte, was für eine Hilflosigkeit oder was für eine Sehnsucht einfach auch noch mehr, das Leben mehr ist. Das ist ja an und für sich jetzt auch was, wo man sagt, wunderbar, dass ein Mensch offen ist und sucht. Also das mal zu verstehen. Denn ein weiterer Punkt, zu verstehen, dass Esoterik auch ganz normale menschliche Bedürfnisse anspricht, die eigentlich in unserer Zeit wenig beachtet werden. Der Mensch wird nämlich ganzheitlich angesprochen mit Körper, Seele und Geist. Er wird nicht nur reduziert auf seinen Verstand, auf seine Leistungsfähigkeit, sondern er wird insgesamt gesehen und wertgeschätzt. Und das ist, glaube ich, für uns, für Christen dann auch eine Herausforderung zu sagen, ich will den ganzen Menschen sehen, mit allem, mit Körper, Seele und Geist. Der nächste Punkt. Dieses, dass wir ewiges Heil und Versöhnung mit Gott haben und dass das durch Jesus Christus möglich ist, dass wir einfach das erzählen. Sage, das glaube ich. Nicht in einer Kampfdiskussion richtig und falsch und ich habe recht und du bist falsch, das glaube ich führt zu nichts. Aber zu sagen, ich erlebe das so, ich lese das so, ich habe die Erfahrung mit Gott und das glaube ich. Das erzählen und dann wird der andere Mensch das hören oder nicht hören oder später hören. Ich finde es auch manchmal, Gott wirkt nicht sofort, manchmal wirken auch manche Dinge, die man hört, später. Das wäre ein Punkt. Der nächste Punkt, dass man einfach auch erzählt, mit Dankbarkeit, den Halt und die Hoffnung und die Orientierung, den man selber oder persönlich aus dem Glauben zieht und sagt, das erzähle ich, das teile ich mit, wie ich das erlebe in meinem Leben, wie ich mit Gott, mit Gebet, mit so mein Leben bewältige, wie ich da Halt und Kraft draus kriege. Ich erzähle es, ich bezeuge das, ich gebe es weiter. Nicht in der Konfrontation richtig und falsch, sondern so mache ich das. Und dann als Gemeinde vielleicht auch dieses Thema körperliche, sinnliche Erlebnisse einfach auch vermitteln. Und ich fand das jetzt heute Morgen unglaublich schön, dass das Frauenfrühstück mit so einer tollen Deko, vielen Dank, mit so einer tollen Deko, mit Kerzen, dass es Musik gibt, dass einfach der Mensch insgesamt, nicht nur was für den Kopf, sondern was für den ganzen Menschen. Und das wäre vielleicht so die Frage auch, wie kann man das noch mehr, um einfach diesen Bedürfnissen da auch entgegenzukommen. Ich glaube, das war jetzt der letzte Punkt. Es kommt, glaube ich, kein Doch. Noch ein Punkt, danke. das wäre dann so der Punkt, der mir dann da die Grenzen für mich persönlich und vielleicht auch im Gespräch mit anderen zu sagen, das sind Grenzen. Da wird es dann wirklich gefährlich. Lass die Finger davon, wenn du mit der anderen Welt, wenn du selber dich aufmachst, als Mensch, als geschaffener Mensch mit der anderen Welt in Kontakt zu kriegen. Das für sich persönlich sagen, nein, diese Grenze achte ich und das andere aussagen, das ist etwas, was in Gefangenschaft führt, in, ja, wo der Mensch unfrei wird. Ja, das war jetzt mein kleiner Kurzausflug zum Thema Esoterik. Ich würde vielleicht einfach noch den Raum geben, wenn jemand noch eine Frage hat oder so und sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden oder das kommt mir jetzt ganz spanisch oder esoterisch vor.